haben heute Morgen schon gehört, dass wir heute ein bisschen sportlich angehen, was die Taufe anbelangt. Und ich könnte aber jetzt sagen, machen wir mal die Fenster auf, mal ein bisschen durchlüften für bessere Konzentration, aber das halte ich doch ein bisschen zurück mich. Aber ich habe ein sportliches Zitat für euch zu Beginn. Das heißt, das hat ein Fußballer gegeben nach einem wichtigen Spiel, das nicht ganz so gut gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hat. Und da hat er gesagt, als er vom Reporter gefragt wurde, sagte er, na, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das Zitat liegt schon lange, lange zurück. Das hat der Fußballer gegeben, Jürgen Wegmann oder die Cobra, hat man sie genannt, hat auch bei FC Bayern gespielt, hat es gegeben. Wollte einfach damit sagen, wie schwierig das manchmal ist im Leben. Wenn du ein Ziel hast, du willst dahin, aber es gelingt dir einfach nicht. Und es steht dir vieles im Weg. So frustrierend diese Fußballweisheit für den Mann war, so sehen wir ja doch, wenn wir das übertragen auf die Welt, dass es in gewisser Weise vieles in der Welt ähnliches Gleiches hat. Die Welt, die sucht immer nach diesem Glück, nach diesem Weg, den die Welt bestreiten kann, damit sie siegreich sind, damit sie dahin kommen, wo sie sich eigentlich hinsehnen. Menschen haben schon immer nach Glück gesucht und sie sind auch sehr erfinderisch, wenn es um Glück geht. Man kann alles Mögliche kaufen, an Glücksbringer oder an Dinge, die einem das Glück versprechen. Und so sucht der Menschen Frieden, Ruhe, Freude, Glück. Aber die Menschheit wird nicht fertig damit. Bis heute sucht die Welt immer noch nach dem wahren Glück. Wir befinden uns ja die letzte Zeit, predige mehr aus der Apostelgeschichte und da möchte ich heute auch weitermachen. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Die Apostelgeschichte ist sehr interessant, denn die frühen Christen wussten, wo sie einen Ort finden, einen Quellort finden, wo sie Glück in ihrem Leben finden dürfen. Sie hatten die Wahrheit, sie hatten das Evangelium nicht nur gehört, sondern auch verstanden, aufgenommen. Und das war ihr Lebensglück. Sie hatten alles in ihrem Leben, was sie bisher gehabt haben, in gewisser Weise verlassen und sind diesem neuen Weg angehangen, um sich mit Freude der neuen Gemeinde, die da entstanden, nicht anzuschließen. Wir hatten auch schon über die Aspekte gesprochen, wo es um die Lehre der Apostel, um die Gemeinschaft, ums Brotbrechen, ums Gebet war die letzte Predigt von Manfred gewesen ist. Heute geht es uns in gewisser Weise eben um das Lebensglück, so wie du gesagt hast, Fabian, um das Lebensfreude. Wie finden wir das? Und wir lesen die Verse in Kapitel 2 Apostelgeschichte, die Verse 40 bis 47. Und da heißt es, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier geht es mir heute hauptsächlich um die letzten zwei Verse und da auch um dieses Wort, dass er mit Frohlocken und mit Einfalt des Herzens beisammen waren, und zwar täglich. Die Apostelgeschichte ist ein spannendes und auch sehr, sehr anregendes Buch. Wenn man das durchliest, dann findet man eigentlich überall etwas von dieser Freude, von dieser Lebensdurst und von diesem Lebensglück wieder, wo sich die ersten Christen eigentlich haben nicht unterkriegen lassen. Man spürt förmlich die Freude, wenn man durch die Zeilen durchliest. Und wenn wir die Bibel lesen, finden wir viele, viele Stellen, wo es um Freude geht. Der Philipperbrief hat zum einen Großthema, dass es um die Freude geht, auch wenn du widrige Umstände in deinem Leben erfährst. Und ich möchte noch ein Bibelzitat oder ein Bibelvers vorlesen, und zwar im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, den Vers 8 und 9. Nur lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Petrus schreibt hier von einer überwältigenden, von einer jubelnden Freude, dass diejenigen bekommen haben, die den Herrn Jesus für sich aufgenommen haben. Freude ist also ein Lebenselement oder man könnte auch sagen ein Erkennungsmerkmal für jeden Christen in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Ich habe die Predigt heute überschrieben einfach mit einer Frage: Bist du richtig glücklich? Und ich möchte sie aufteilen in drei Punkte. Was ist die Freude dieser Welt? Der zweite Punkt: Was hat es mit der Freude der Christen auf sich? Und drittens: Was ist das Geheimnis des Glücks? Wenn wir in die Welt schauen, spricht die Welt auch viel von Freude. Aber der durchschnittliche Mensch, der betrachtet auch die Christen und der fragt sich ja, die Christen und ihren Glauben, die Christen und ihre Freude, das ist mir sehr suspekt und ich bin sehr skeptisch, was das anbelangt. Und da kommen so Sätze, das Christentum, das ist was für einen, der keinen Spaß am Leben hat. Ja, das nimmt nämlich einen den Spaß am Leben. Oder Christen führen ein sehr elendes, ein verkrampftes Leben, weil hauptsächlich sehe ich ja das, was sie nicht tun dürfen. Und es kommen so Sätze wie: Christen wissen gerade genug über Gott, um unglücklich darüber zu sein. So sieht der normale, durchschnittliche Mensch oft die Christenheit, so sieht man die Kirche, so sieht man die Religion. Wenn wir an unser eigenes Zeugnis denken, wenn wir das Zeugnis von heute Morgen nehmen, wenn wir in unsere Jugend schauen, dann sehen wir oft auch, dass junge Menschen, auch wenn sie in unsere Gemeinde gegangen sind, auch wenn sie irgendwo an Gott glauben und ein Leben mit Gott festgemacht haben, dennoch manchmal in Krisen kommen, wo sie mit dem Leben nicht mehr wirklich klarkommen. Und dann sagen sie sich oft: Ja, als Kind, da musste ich noch mit in die Gemeinde gehen. Als Kind, da habe ich noch dieses und jenes tun müssen. Da musste ich noch die Bibelverse auswendig lernen. Und da musste ich jeden Abend vorm Bett gehen, beten. Ja? Und das ist mein kindlicher Glaube gewesen. Aber jetzt bin ich erwachsen. Jetzt definiere ich mich völlig neu. Jetzt möchte ich meinen eigenen Weg gehen. Sie wollen Spaß haben, sich so richtig ausleben. Ein Leben in Freiheit, ein Leben ohne Schranken. Und ein Leben im wahren Glück führen. Das können wir alle nachvollziehen. Aber deswegen sehen wir oft auch, ja, dass die jungen Menschen oft außerhalb von der Gemeinde oder von Kirchen stehen. Das sind Menschen, die dann die Kirche oder die Gemeinde oft verlassen. Sie haben der Gemeinde oft ihre eigenen Glaubensüberzeugungen oft den Rücken zugekehrt und denken dadurch, wenn sie den neuen Weg gehen, den sie selber gewählt haben, dass sie dadurch glücklicher werden. Die Welt hält sich oft für eine Expertin in Sachen Glück. Die Welt weiß, was Glück ist, wo Glück zu kaufen gibt, was du tun musst, damit du glücklich wirst. So wird es uns oft gesagt. Aber glauben wir wirklich, dass das Christentum in der antiken Welt die antike Welt völlig auf den Kopf gestellt hätte, wenn es wirklich stimmen würde, was über die Christen gesagt wird, dass sie so elendig traurige Menschen sind? Nein, natürlich nicht. Das, was die Welt eroberte, war die überschwängliche Freude, war die Begeisterung, war die unzerstörbare Qualität eines freudigen Christenlebens. Und das ist es, was die Welt, das ist das, was junge Menschen auch heute brauchen. Das ist auch das, was wir heute Morgen in dem Zeugnis gehört haben, was Menschen wieder zurückbringt, was sie nachdenken lässt. Es gibt eine Lebensqualität, die unumstößlich ist. Es gibt eine Freude, an der ich teilhaben kann und möchte. Wenn wir die Freude definieren müssen, wie sollen wir das machen? Freude, Jubel, Frohlocken, wir haben schon gehört, es gibt bestimmt auch eine englische Bezeichnung für das. Aber das sind alles so Worte, wie in welchem Zusammenhang stehen die? Und dazu möchte ich nochmal den Verse 42 und 43 in unserem Text lesen. Da heißt es, die ersten Christen, die sich dann an die Gemeinde angeschlossen haben, da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang der Apostelgeschichte, da sehen wir, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde über die ganze Versammlung, über die Apostel in Form von Feuerzungen. Und dass sie dann im Jubel und in einer Freude zu den Menschen gesprochen haben und dass die Menschen total verdutzt waren. Die haben gedacht, die sind alle betrunken, weil sie sich jetzt so aufstreten. Und jeder hörte sie in ihrer eigenen Sprache reden. Die Macht Gottes wurde für alle sichtbar. Auch hier sehen wir das, dass die Menschen die Wunder und die Zeichen gesehen haben, die durch die Apostel gegangen ist. Es war erkennbar, da hier passiert etwas. Hier greift Gott direkt ein. Was für eine gewaltige Sache, wenn Gott uns berührt, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde auf sein Geschöpf niederkommt und uns berührt, uns innerlich erfüllt. Die Jünger waren erfüllt von der Kraft. Sie hatten die Kraft Gottes. Und wir lesen dann in Vers 43, wo es heißt, es kam aber Furcht über alle Seelen. Das Geheimnis christlicher Freude und Furcht ist kein Widerspruch. Wenn wir von Freude, christlicher Freude reden und von christlicher Furcht, dann widerspricht sich das nicht, sondern diese zwei Elemente gehören zusammen. Und das macht die Freude, die von Gott kommt, zu einer völlig anderen Freude, als wie die wir hier auf Erden finden. Die Freude der Welt, wenn wir über die mal ernstlich nachdenken, das ist eine künstliche, eine synthetische, eine nicht echte Freude. Sie ist nämlich abhängig. Die Freude der Welt findet keine Freude ohne irgendeine Art von Wunschträumen oder Drogen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen eben trinken. Weil sie sagen, ich habe so viele Probleme, ich will die jetzt mal vergessen für eine Zeit lang. Und man betäubt sein Zentrum, um einfach nicht zu sehr über das nachdenken zu müssen. Und deswegen nehmen sehr viele Menschen Drogen. Deswegen ist auch der Status quo, was wir in unserer Gesellschaft haben, auch so wichtig, weil jeder sich eindecken möchte mit Dingen, die er zum Glücklichsein braucht. Deswegen brauchen wir Markenkleidung, deswegen brauchen wir tolle, moderne Musik, deswegen brauchen wir Hollywood. Aber die Folge ist, die Fröhlichkeit der Welt ist oft nur ein Augenblick da. Du hast einen tollen Film gesehen und hast für 1-2 Stunden deine Sorgen vergessen, aber danach sind sie wieder da. Die Sorgen verschwinden nicht. In gewisser Weise sind diese Mittel oft nur ein Beruhigungsmittel, um dir deine Angst zu nehmen oder sie abzuschwächen. Aber die Angst, sie bleibt dennoch da. Die Welt lebt von unserem Streben nach Glück. Deswegen gibt es die Werbung. Die Welt zeigt dir, was du alles brauchst, damit du glücklich und dass es dir gut geht und macht Werbung dafür. Und wir reagieren darauf. Wir konsumieren. Die Wirtschaft boomt, die Industrie wächst. Aber was fehlt, ist das Element der Furcht. Was fehlt, ist, dass keiner nach Gott fragt, ob Gott das auch möchte. Paulus stellt uns zwei Arten von Freude gegenüber. Da dürft ihr mal aufschlagen. Epheser 5, Vers 18. Sagt Paulus, es gibt die Freude der Welt. Ja, aber es gibt auch eine andere Freude. Und ich lese Epheser 5, Vers 18 weg. Da sagt Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Also hier wird gesagt, im Wein, da kann man sich berauschen. Das ist etwas, wo man glücklicher werden kann. Aber es steckt auch Ausschweifung drin. Und das ist unkontrollierbar. Du weißt dann nicht mehr wirklich, was du tust. Und dann heißt es weiter, sondern werdet voll Geistes. Wenn wir am Pfingsten denken, da ist der Heilige Geist über die Gemeinde gekommen und sie wurden erfüllt vom Geist Gottes und haben eine Freude, einen Jubel in ihrem Leben verspürt und den auch zum Ausdruck gebracht. Und im Vers 19 lese ich weiter, redet zueinander mit Psalmen und mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt, man kann auch jubeln da übersetzen, dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Vers hinzu. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi oder Furcht Gottes. Hier finden wir beide Elemente, die Freude und die Furcht Gottes, die zusammengehören. Und in der Furcht Gottes sehen wir auch, dass die Freude kontrolliert, dass es keine Freude ist, die unkontrolliert ist, sondern eine kontrollierte Freude. Das große Problem mit der Freude, die die Welt zu bieten hat, ist, dass die Freude immer von äußeren Umständen abhängig ist. Und die Tragödie ist, dass wenn ein Mensch die Botschaft vom Evangelium nicht für sich wahrnimmt, und nicht aufnimmt, dass er letztendlich ein betrogener Mensch ist, weil er keine bleibende Freude in sich hat. Spätestens dann, wenn dein Geld ausgeht, wirst du auch keine Freude mehr von dieser Welt dir kaufen können. Ja, die christliche Freude, wie kann man sie beschreiben? Dazu möchte ich mit euch auch noch eine Bibelstelle lesen. Im Römer 14, 17, da ist auch die Rede von einer Freude. Und da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also auch hier wieder, es gibt zwei Freuden. Es gibt Essen und Trinken, das was in der Welt ist an Freuden, aber das ist nicht das Reich Gottes. Es ist die Gerechtigkeit, es ist der Friede und die Freude im Heiligen Geist. Es ist eine Freude, die nicht von der Welt kommt, sondern von Gott. Und das ist ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes, die wir einst im Himmel bei ihm finden werden. Und wir haben schon 1. Petrus 1 gelesen, da war die Rede von einer unaussprechlichen und herrlichen Freude, wie es Elberfelder übersetzt. Eine unbeschreibliche Freude. Warum? Weil diese Freude von Gott kommt, den man nicht wirklich völlig beschreiben kann. Und so ist es auch mit der Freude. Und sie ist eine unabhängige Freude, unabhängig von allen irdischen Umständen. Wenn die Sonne scheint, es dir gut geht, wenn du genug Geld in deinen Taschen hast, dann kannst du dein Leben mit deinen Freunden wohl genießen. Aber was geschieht, wenn alles von dem verloren geht? Die Welt kann nur mit fröhlichen Menschen was anfangen. Wenn wir ganz unten sind, wenn wir mittellos sind, das sehen wir auch beim verlorenen Sohn, ja, wenn du nichts mehr hast, dann hat auch die Welt kein Interesse mehr an dir, weil sie kann dir ja nichts mehr verkaufen. Die Welt interessiert sich nur für dein Bestes, für dein Geld. Die einzige Freude, nach der wir aber Ausschau halten sollten, ist die Freude, die unabhängig von den Umständen ist. Und das ist es, was so wundervoll und hoffnungsvoll war in der ersten Zeit der Christenheit. Das ist es, wo die Menschen Interesse gekriegt haben. Was ist das für eine neue Lehre, die hier aufkommt? Was leben die für ein Leben? Apostelgeschichte ist das eigentlich wunderschön, wenn man das verfolgt in dem Buch, wo wir das immer wieder sehen, dass eine Lebensqualität, eine Freude da war, obwohl die Umstände ein ganz anderes Bild gemalt haben. Nachdem die Menschen, sehr viele Menschen eben Christen geworden waren, wurden sie ausgeschlossen aus den Synagogen, teilweise aus ihren Familien. Sie wurden vertrieben, sie wurden misshandelt, letztendlich auch getötet. Und dennoch hatten die Christen eine Freude. Ich könnte dazu ein Beispiel aufzählen. Wenn wir Stephanus nehmen im Apostelgeschichte 7. Stephanus wurde zu Unrecht angeklagt. Er hatte auch eine Verteidigungsrede geführt, aber sobald er mit der Wahrheit zu nahe an ihr Herz gedrungen ist, wollten sie ihn loswerden. Und sie haben gesagt, steinigt ihn. Da war auch ein junger Mann namens Saulus mit dabei und hat es miterlebt. Und Stephanus blickt zum Himmel, sein Blick auf den Himmel gerichtet. Und er sieht den Himmel geöffnet und Christus zur Rechten Gottes und strahlt eine Freude aus, weil er jetzt den Herrn sehen kann. Und während die Steine noch flogen, spricht er dann, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das hat nichts mit Verzweiflung zu tun oder mit Missmut. Das ist eine Lebensqualität, die hier zum Vorschein kommt. Und das haben die Menschen gesehen. Das hat auch Saulus gesehen. Jahre später, Saulus und Silas, Apostelgeschichte 16, sind unterwegs und auch sie kommen in Misskritik von den Menschen und werden ins Kerker geschmissen, in den innersten Kerker, ihre Füße in den Pflock. Und dann lesen wir, gegen Mitternacht betete Saulus und Silas, ja, das würde ich auch, wenn ich in so einer schwierigen Situation bin, sagt der eine. Natürlich bleibt ihnen nichts mehr anderes übrig, wie beten. Aber wie beten sie? Sie priesen Gott mit Lobliedern und Freude. Das ist ganz was anderes. Da war eine Begeisterung, da war eine Freude vorhanden, die die Mitgefangenen nicht kannten. Und das hat zum Nachdenken angerührt. Mitmenschen staunen darüber. Und das ist eine Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. Jeder Einzelne von uns kommt eines Tages in die Lage, indem er die meisten Dinge, auf die wir uns momentan stützen, sei es Familie, sei es Gesundheit, sei es dein Geld, verlieren kannst. Spätestens durch den Tod. Und dann kommt die Nagelprobe. Was für eine Freude hast du noch? Woran hältst du dich fest? Kann ein Christ auch mal verzweifeln? Natürlich. Ich habe für euch eine Geschichte von Martin Luther. Eines Tages wird es in Martins Luther Studienzimmer still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung bringt Luther zum Verstummen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf und dumpf brütet Luther unter den dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Seine Frau Kate macht sich ernst Sorgen. Wie kann sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zieht sie schwarze Kleidung an, klopft an sein Arbeitszimmer. Erschrocken sieht Luther auf, als seine Frau in Trauerkleidung eintritt. Was ist denn geschehen? Wer ist gestorben? Fragt er ängstlich. Seine Frau antwortet, Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest, nicht mehr betest, sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Wie ein Blitz trifft es Luther. Wie hat ihm die Anfechtung und Mutlosigkeit von Gott fortgetrieben? Gott lebt! Zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist Sieger und wir leben, als sei er tot. Eine helle Sonne brach durch die dunkle Nebelwand von Verzweiflung und Trauer. Die Geister der Schwermut und Verzagtheit muss weichen von dem Sieg Jesus und seiner lebendigen Hoffnung. Ein befreiter Luther geht wieder an seine Arbeit. Also wir sehen, auch Christen können in Situationen kommen, wo sie einfach verzweifeln, wo sie in der Finsternis stecken. Und wohl gut, wer eine Frau wie Kate an seiner Seite hat oder einen Menschen, der ihn da rausholt. Auch das haben wir im Zeugnis gehört heute, dass jemand da ist, um jemandem zu helfen. Im Psalm 43, Vers 4 heißt es, ja, ich will zu Gott kommen, denn der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe, dich meinen Gott. Also auch hier sehen wir, dass Gott derjenige ist, der uns Freude und Jubel im Leben schenken kann und wir sollen zu ihm kommen. Und das wollen wir uns aufmachen. Wie kann man eine solche Fröhlichkeit erklären? Kann jeder so fröhlich sein? Die Botschaft der Bibel in der Apostelgeschichte ist eigentlich da ganz klar. Ja, du kannst diese Freude haben. Wenn wir sehen, wie viele Menschen dem Predigt von Petrus Folge geleistet haben und sich zum Christentum bekannt haben. Wenn wir sehen, dass sie gesagt haben, ja, was sollen wir denn tun, damit wir diese Freude bekommen, damit wir gerettet werden? Und Petrus sagt ganz einfach, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufe auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, was auch die Freude mit einschließt, Gerechtigkeit und Frieden. Das ist alles, was du eigentlich tun musst. Du musst nur auf die Botschaft reagieren. Dir muss klar werden, dass das große Glück der Welt eine armselige Fälschung ist. Und dass es auch dein Leben widerspiegelt, dass du diese Freuden dieser Welt eigentlich angehängt hast und nicht die Nähe Gottes gesucht hast. Und dass es falsch ist, dass es ein Irrweg ist. Und diese Erkenntnis nennt die Bibel Buße. Das ist eine Umkehr, das Hinwenden wieder zu Gott. Und obwohl du weißt, dass du unwürdig bist, vertraust du doch seinem Wort, weil du weißt, dass es die Worte eines liebenden Gottes sind. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt und ein Zeugnis zugleich. Aber die Entscheidung für Gott, die hat man vorher getroffen. Und danach lässt man sich taufen, weil man auch damit der sichtbaren, unsichtbaren Welt sagen will, das ist mein Gott und er ist mein Herr. Ihm will ich in Zukunft folgen. Ja, du fragst dich vielleicht, ja, was ist jetzt das Geheimnis des Glücks? Wenn wir darüber nachdenken, dann musst du verstehen, dass das Glück immer die Folge von etwas anderem ist. Die Welt macht oft den Fehler, dass es sagt, ja, du musst das Glück jagen, du musst das Glück suchen, du musst es festhalten. Aber das Glück kann niemals das Ziel sein, sondern es ist oft ein Seelenzustand, in dem du bist. Und dazu steht in Matthäus 5, Vers 6 nur ein Beispiel, das sind die Seligpreisungen vom Herrn Jesus, wo er sagt, selig sind oder glücklich sind oder glückselig sind diejenigen Menschen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Hoppla, da steht nicht, die nach dem Glück hungern und dürsten. Nein, wir lesen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Das Ziel ist also nicht das Glück an sich, sondern eine persönliche Gerechtigkeit, die ich vor Gott haben kann, dass ich vor Gott bestehen kann. Einen persönlichen Frieden, den ich mit Gott herstellen kann. Eine persönliche Freude, die ich haben kann, eine Lebensfreude, weil nichts mehr zwischen mir und Gott steht im Reich Gottes. Christen können froh und voller Freude sein, weil sie von dem Seelenzustand, in dem sie vorher waren, als Sünder, da waren sie von Gott getrennt, jetzt befreit worden sind und versetzt sind in die Gegenwart Gottes. Wo aber, heißt es in der Bibel, der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Christen sind freie Seelen, unabhängige Erdenbewohner mit einem himmlischen Bürgerrecht. Und der Gemeinschaft mit Gott, die wir hier schon auf Erden genießen dürfen. Und zum Schluss, damit du in deinem Leben nicht sagen musst, ich habe zuerst kein Glück und am Ende habe ich auch noch Pech dazu bekommen. Sinne nach dem, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach das, was auf Erden ist. Wir haben am Donnerstag im Allgäuer Glaubenskonferenz ja diesen Vortrag, such das, was droben ist, als praktische Anwendung für die Predigt. Bitte macht's euch auf, hört diese Vorträge an. Da geht es genau um das, dass wir uns nach dem ausrichten sollen, was oben ist und nicht auf Erden, um deine Lebensfreude wieder zu erwecken. Jeder von euch hat schon mal von der deutschen Grammatik gehört, oder? Aber kennt sie auch die himmlische Grammatik? Die gibt es auch. Eine Geschichte noch zum Schluss. Da lehrte ein alter Lehrer deutsche Grammatik. Er brachte den Kindern bei, dass ich als erste Person bezeichnet wird, du als zweite und er, sie, es als dritte Person. Hinterher hat er dieselben Schüler in biblischen Unterweisungen. Und da sagte er ihnen, wisst ihr Kinder, es gibt auch eine göttliche Grammatik. Dies ist genau umgekehrt. Da heißt die erste Person er, die zweite Person du und die dritte heißt ich. Und dann erklärte er das ihnen. Er als Person ist Jesus Christus, der alles für uns dahingegeben hat. Er hat das Recht, an erster Stelle in unserem Leben zu stehen. Alles, was wir tun, sollte für ihn und mit ihm getan sein. Ihm gilt zuerst die Hingabe. Die zweite Person ist der Nächste, zu dem ich du sage. Jesus ist auch für ihn gestorben und will ihn froh machen. Die Hingabe an Jesus schließt also auch die Hingabe an den Menschen neben mir ein. Und dann, ganz zuletzt, als dritte Person komme ich. Ich mit meinen Hoffnungen, ich mit meinen Wünschen, mit meinen Problemen und mit meinen Gedanken. Und wenn diese Reihenfolge der göttlichen Grammatik im Leben eingehalten werde, erklärte der Lehrer, dann sei ein Mensch richtig glücklich. Das wünsche ich euch für diese Woche. Bitte denkt daran, auch in diesem Männerkreis wollen wir über das Thema sprechen am Frühstück. Wie werde ich richtig glücklich? Was erquickt mich in meinem Leben? Und zum Abschluss möchte ich mit uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir erkennen können, dass du der Schöpfer aller Himmel und aller Erden bist, dass du derjenige bist, der den Menschen auch gemacht hat und dass wir da sind, wo du uns hingestellt hast auf deine Erde. Aber du siehst auch, dass wir Menschen uns von dir abgewandt haben. Du siehst, dass wir unsere eigenen Wege gehen wollten. Du siehst, dass wir Wege bestritten haben, unser eigenes Glück aufzubauen hier auf Erden. Und ein Glück, das ohne dich sein sollte. Wir sind Menschen, die in die Irre gegangen sind. Und dafür wollen wir uns auch bei dir wirklich entschuldigen. Wir danken dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, zu dir zurückzukommen. So wie wir es gelesen haben, dass man sich wirklich aufmacht, um deine Gegenwart und deine Nähe zu sehen. Denn wir merken, dass wir hier auf Erden letztendlich nicht das bekommen, was unsere Seele braucht. Wir kommen erst zur Ruhe, wenn wir bei dir sind. Und darum wollen wir dich auch bitten, stärke du unser Leben dadurch, dass du in uns kommst, in unser Leben hineinreichst und dadurch auch unser Leben reich, von innen her reich machst. Wir wollen die Gemeinschaft mit dir pflegen und dich auch bitten, dass du unsere Freude vollkommen machst. Und was wir hier auf Erden erleiden, das kann uns nicht trennen von dem, was wir in dir an Fülle und Gnade empfangen haben dürfen. Hab Dank dafür, dass wir auch wissen dürfen, dass wir eine Zukunft haben und dass diese Zukunft bei dir sein wird und dass wir auch dann ein glückliches, ein erfülltes Leben haben dürfen, wo wir jeden Tag wieder aufs Neue staunen und uns manchmal auch vorkommen wie Träumenden, die nicht sehen, die nicht glauben, was wir sehen. Und wir loben und preisen dich dafür, dass wir in dir die Fülle und das Glück und die Lebensfreude finden dürfen. Amen.